Der wiederholte Atomausstieg, Klimawandel, Spritpreise so hoch wie noch nie. Von einer notwendigen Energiewende reden derzeit viele. Da sind zum Beispiel Solar und Wind immer häufig gehörte Stichworte. Aber es gibt noch mehr saubere Energien, die teilweise schon viel, viel länger genutzt werden. Zum Beispiel Wasserkraft. Und damit herzlich willkommen zur Plattform hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Fabiano Nitsch und mein Gast ist heute Julian Eicher aus Leutkirch-Rothes, geboren in Ulm. Er kennt die Region Donaublau und die Iller sehr gut, würde ich sagen. Mit ihm will ich heute über die Energiewende sprechen und dabei vor allem eben über Wasserkraft. Ich darf hier dich herzlich willkommen heißen im Free FM Studio.
Grüß Gott.
So, Julian, ich würde dich bitten, dich kurz vorzustellen, dass unsere Zuhörer eine Vorstellung haben. Wen haben wir jetzt eigentlich im Studio?
Einen gebürtigen Ulmer, 1958 das Licht der Welt erblickt, habe hier 8 Jahre die Waldorfschule besucht und durfte dann mit meinen Eltern ins Allgäu ziehen, in die Rothesmühle, wo ich dann meinen Schulabschluss in Leutkirch das Abitur gemacht habe, bisschen studiert und dann ein paar Jahre journalistisch gearbeitet und betreibe heute ein eigenes Büro über das Informationen liefert über erneuerbare Energien und bin Pressesprecher in der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg. Zu der gehören etwa 600 Leute, die 600 bis 700 Leute, die kleine, mittlere und gemeindeeigene und mittelständische Wasserkraftanlagen betreiben, etwa 1000 Wasserkraftanlagen im Land.
Ja, in dieser Funktion bist du heute bei uns hier zu Gast. Gab es bei dir irgendwie so ein, sagen wir mal, Schlüsselerlebnis, in dem du gesagt hast, so ab diesem Zeitpunkt habe ich mich intensiver mit Wasserkraft beschäftigt?
Ganz eindeutig ja. Das war im Jahr 1994, beziehungsweise angefangen im Jahr 1992. Ich war damals beim Wochenblatt in Ravensburg. Das hat damals noch zur Südwestpresse gehört. Da habe ich den Friedhelm Schumacher, Diplom-Ingenieur, Ausbildungsleiter bei Escherwiss kennengelernt. Das ist heute die Firma Antritz, eine Turbinenfirma. Und die habe ich eingeladen am Tag des Geburtstags meiner Mutter am 11. August 1992 in die Rothesmühle, weil ich nicht wusste, ob die dortige Wasserkraftanlage noch ewig weiterläuft. Die lief damals ziemlich gut und Schumacher und sein Ausbildungsmeister haben gesagt, ja, da laufen die Geldscheine den Bach runter, da müsst ihr sofort sanieren und die Anlage ans öffentliche Stromnetz bringen. Also das Netz, das hier in Ulm die Stadtwerke Ulm-Neu-Ulm, SWU, unterhalten, ist dort die Lechwerke. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht doch gar nicht. Und dann, dass ich das überhaupt erlaubt. Und dann haben sie gesagt, das geht sehr wohl. Da gibt es ein neues Gesetz, das Stromeinspeisegesetz. Das heißt heute Erneuerbares Energiegesetz, EEG. Und dann hat ein Student der physikalischen Technik aus Weingarten, der Wolfgang Alber, der hat dann ein Sanierungskonzept entwickelt und im Rahmen seiner Diplomarbeit diese Sanierung mit der Lehrwerkstatt von Escherwiss durchgeführt. Das hat damals, glaube ich, 20.000 Mark gekostet, weil es Auszubildende waren. Und die Anlage hat vor der Sanierung etwa 4 Personen mit Strom aus Wasserkraft versorgt, so eine Ausberger-Turbine,
also
mit
Generator. Deine
Familie. Ja, die Familie, also die reduzierte Familie, weil meine Brüder und ich waren damals hauptsächlich auswärts tätig. Also 4 Personen, also etwa 6.000 Kilowattstunden im Jahr. Und nach der Sanierung hat die gleiche Anlage, obwohl man von außen kaum eine Veränderung erkannte oder gar keine, etwa 70.000 Kilowattstunden Strom produziert, also etwa das Zehnfache. Und das hat dann mein Nachdenken ganz verschärft ausgelöst.
Ja, dann sind wir jetzt gerade schon bei den Zahlen, die bei dir auch so ein bisschen ein Umdenken ausgelöst haben. Was mich interessieren würde, wo liegt denn zurzeit der Anteil von Wasserkraft am gesamten Stromerzeugung in Baden-Württemberg und was wäre theoretisch realistisch möglich?
Also der liegt derzeit je nach Sicht und Beschreibungsweise bei irgendwo zwischen 7% und 12%, sagen wir mal 10%. Und es gibt Fachleute aus ganz verschiedenen Einrichtungen, Hochschulen, privaten Sanierungsfirmen, aber auch private Betreiber oder historische Forscherinnen und Forscher, und die sagen alle mehr oder weniger, eine Verdoppelung ist möglich. Also die Wasserkraft liefert in Baden-Württemberg etwa 5 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das reicht so für 2 bis 3 Millionen Leute für den Privatbedarf. Und diese 5 Milliarden könnten auf 10 Milliarden verdoppelt werden. Wir sagen immer wieder, also auf Strom für etwa dann 6 Millionen Leute, 2/3 der Bevölkerung von Baden-Württemberg. Und mir sagen immer wieder Ingenieure, also allein wenn man die alten Kraftwerke mit neuer Steuerung, neuen Rechenanlagen, neuen Turbinen bestückt, dann würde das eine Verdoppelung des Stroms bringen. Dazu kommt aber noch, dass wir in Baden und Württemberg um 1900 etwa 5.000 bis 6.000 solcher Wassertriebwerke hatten. Heute sind es noch etwa 1.700, also es waren mal dreimal so viel.
Gut, das sind die Themen. Damit wissen wir schon ziemlich genau, worüber wir uns in der nächsten Stunde hier in der Plattform unterhalten werden. Aber zunächst ein Titel, nämlich Charles Bradley, No Time for Dreaming. No time for dreaming. Gotta get on up and do my thing. No time for dreaming. Gotta get on up and do my thing. Ihr hört FreeFM, das ist die Plattform und die beschäftigt sich heute ganz speziell mit der Wasserkraft zur elektrischen Energieerzeugung. Wasser brauchen wir heute auch, denn es ist nicht gerade kühl in unserem Studio, aber davon soll jetzt nicht die Rede sein. Da haben wir Solarenergie, die wird seit 30 Jahren, 40 Jahren genauer erforscht. Wir haben zum Beispiel Biogasanlagen, die gibt's auch noch gar nicht so lang. Die technischen Grundlagen, damit man das im industriellen Maßstab benutzen kann, sind auch noch nicht so lange geschaffen. Wie schaut's denn bei der Wasserkraft aus, Julian? Seit wann wird Wasserkraft überhaupt benutzt?
Also ich darf zu Photovoltaik ergänzen, dass nach meiner Kenntnis der Albert Einstein sich schon mit Stromproduktion aus der Sonne beschäftigt hat und die Satelliten in den 50er Jahren ja auch irgendwoher Strom brauchten. Die hatten ja keine Kabel bis darauf. In den 50er Jahren. Und es gibt in Ulm Photovoltaikbetreiber, die solche Anlagen schon seit 20, 25, 30 Jahren betreiben und genau wissen, was machen die jetzt noch. Das finde ich hochspannend. Und es gibt ja auch in Ulm am Kepler-Gymnasium gab es in den 70er Jahren ein paar Schüler, die die Energie der Biomasse prüfen wollten. Die haben sich einfach mal einen Furz angezündet und haben dann gemerkt, wie es da knallt und brennt. Und daher wussten die dann schon sehr genau, dass da eine ganze Menge Kraft drin ist. Die Wasserkraft ist nachgewiesenermaßen schon zur Zeit der Römer, also vor über 2000 Jahren, genutzt worden. Und im Mittelalter in den Städten, da gab es dann auch sehr viel gewerbliche Nutzung. Man hat damit Hämmer betrieben, man hat Leder gegerbt, man hat natürlich auch die klassischen Dinge gemacht, wie Mehl gemahlen, wie Lebensmittel zerkleinert. Aber es gab Pumpwerke und Ähnliches mehr. Allein in dem alten Ulm soll es 30 Mühlen gegeben haben, also eine ganze Menge. Und die Wasserkraft ist erstaunlicherweise auch die Mutter der Stromversorgung in Süddeutschland zumindest. Die Stromversorgung, die so um 1890 größere Formen angenommen hat, sodass vor allem dank Wasserkraft in Wasserkraftstandorten wie Riedlingen oder Wangen im Allgäu noch vor der damaligen Landeshauptstadt Stuttgart strombetriebene öffentliche Straßenbeleuchtung begann, so um 1892 oder sowas. Und dann in den 1910, 1920er Jahren wurde die Wasserkraft dann massiv ausgebaut zur Stromgewinnung.
Massiv ausgebaut, da sprechen wir aber wahrscheinlich immer noch von verhältnismäßig geringen KW-Zahlen, weil ich vermute mal, dass damals die Technik, die Generatorentechnik, die Steuerungstechnik noch nicht so ausgefeilt war.
Ja, die ging dann schon in die größeren Dimensionen um diese Donaukraftwerke, ich glaube Böfinger Halde, ich weiß es nicht das genaue Baujahr, aber um 1950 muss das gewesen sein. Und die Illerkraftwerke am Illerkanal, die wurden in den 20er Jahren gebaut, also 1920er Jahren. Hochspannende Geschichte, weil damals eine Wirtschaftskrise in Deutschland herrschte und die Eigentümer dieser Kraftwerke, die Landkreise, die spätere NBW, EVS, NBW und so weiter, die hatten da sogar Geld in Amerika in Gold gesichert aufgenommen, das bis in die 70er Jahre zum Teil rückgezahlt und gesichert werden musste und hatten damit Tausenden von Leuten auch Arbeit verschafft. Und es ist auch eine Firma, die Firma Liebherr, dabei in der Größendimension mit entstanden, weil die dort natürlich auch Baumaschinen einsetzen konnten.
Seitdem hat sich aber, denke ich mal, einiges in Richtung dort getan, so von der Entwicklung her. Wir sprechen immer von, oder du sprachst jetzt auf jeden Fall von diesen großen Kraftwerken an den großen Flüssen, bei denen größere Mengen Wasser aufgestaut werden. Aber du sprachst vorhin auch von, ich glaube, Zahlen so um die 6.000 kleine in welcher auch Weise auch die immer genutzt wurden, ob die für Energieerzeugung genutzt wurden oder tatsächlich noch vielleicht für mechanische Energie vor dem Zweiten Weltkrieg. Warum sind die alle verschwunden?
Gute Frage. Da gibt es mehrere Theorien dazu. Eine ist natürlich, dass in den 30er Jahren ein Gesetz kam, das die Zentralisierung der Energieversorgung ein bisschen zu Ziel hatte, aber auch vor allem die Sicherstellung der ständigen Strombereitstellung. Und dann aber vor allem in den 60er Jahren hat die Menschheit plötzlich geglaubt, alles ließe sich mit Atom lösen. Also das waren jetzt nicht nur irgendwelche Geldabzocker oder so, sondern es waren auch seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einfach geglaubt haben, irgendwann geht alles mit Atom, das Auto, und man hat vielleicht sogar ein kleines Atomkraftwerk im Keller. Ich glaube, Bill Gates glaubt das, soweit ich weiß, heute noch. Heute wissen wir es ein bisschen besser, aber damals hat man geglaubt, alles ist mit Atom möglich und die Atomkraftwerke haben im Vergleich zu anderen Kraftwerken damals so viel Strom produziert oder das zumindest erwarten lassen, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir sehr viel mehr Strom verbrauchen. Das ist ja heute noch unser Problem. Es gibt Leute, die schneiden ihr Brot mit dem elektrischen Brotschneidemesser. Ich selber probiere es noch mit Hand. Und da hat man dann gesagt, okay, jetzt schieben wir alles zur Seite, was Konkurrenz sein könnte für die Atomkraftanlagen. Und da hat man dann die Mühlen zentralisiert. Das heißt, es gab ein Mühlenstilllegungsprogramm und da stand zwar kleingedruckt drin, liebe Müller, ihr dürft eure Wasserturbinen weiter betreiben, aber das Kleingedruckte muss man erst mal lesen. Das haben nicht alle gemacht. Dann wurden da viele Wasserkraftanlagen stillgelegt und dann in den 60er, 70er Jahren, da begann dann von amtlicher Seite sozusagen im Auftrag der Atomstromkonzerne ein massiver Druck auf die Kleinwasserkraftanlagen. Die bekamen immer weniger Geld für den Strom, zum Teil 3, 4, 5 Pfennig. Das sind also 2,5 Cent oder so, da kann niemand damit rechnen. Und zum anderen hat man dann ständig immer mehr Auflagen gemacht. Im Allgäu gab es eine Sägerei, die brannte ab und die wollte dann von den Lechwerken billigen Gewerbestrom haben, wie das für Gewerbebetreibende damals so üblich war. Und die hatten bis dahin eine Wasserturbine, so eine kleine mit 10 kW Leistung, vielleicht 50, 60, 100.000 Kilowattstunden Stromproduktion im Jahr. Und diesem Sägewerk wurde von den Lechwerken zur Auflage gemacht, Turbine nicht nur aufgeben, sondern auch zuschütten, also richtig beerdigen, wie das in anderen Landesteilen Europas von der Mafia praktiziert wird, richtig zuschütten. Und trotzdem musste der dann noch den Müllkanal pflegen und das hat er nicht eingesehen. Er hat mich dann mal angerufen und hat gesagt, das ist so, wenn man mir einen Führerschein wegnimmt und mich trotzdem verpflichtet, jeden Samstag mein Auto zu waschen. Also da gab es massive Druckmomente und die gibt es zum Teil heute noch gegen die Kleinwasserkraft. Wer heute ein Wasserkraftwerk beantragt, die Genehmigung wartet im Durchschnitt 7 Jahre nach, das ist eine Angabe der Vereinigung Deutscher Ingenieure, VDI. In Bayern kenne ich einen, der hat 32 Jahre ein Antragsverfahren durchgestanden.
Das soll auf jeden Fall auch noch Thema sein in einem der nächsten Gesprächsteile. Aber du sagtest vorhin, in den 70er Jahren wurde euer Wasserkraftwerk in eurer Mühle in Rothes eingeweiht. Da möchte ich gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil es wurde ja trotzdem Wasserkraft auch weiterhin benutzt, wenn vielleicht auch im kleineren Stil. So, bis dahin noch ein wenig Musik. Hier ist Chris Jaws mit Socialator Action. Ja, ihr hört die Plattform hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Fabiano und ich habe zu Gast der Julian Eicher und wir unterhalten uns über die Potenziale der Wasserkraft, speziell auch in Baden-Württemberg. Julian, deine Familie hat vor, 4 Jahrzehnten ungefähr eine eigene Wasserkraftanlage übernommen, wobei, du hast mir gerade vorhin schon verraten, es bestand eigentlich schon immer da die Nutzung von Wasserkraft. Es wurde nur immer mal wieder ein bisschen geändert in der Nutzung.
So ist es. Also zum einen ist es eine alte Mühle, erstmals erwähnt 1414, die Rothesmühle bei Leutkirch im Allgäu, südwestlich von Memmingen. Zum anderen gab es da ja auch Entwicklungen, zum Beispiel im Allgäu, die, dass im 19. Jahrhundert immer weniger Getreide angebaut worden ist, die Bauern immer mehr Kühe in die Ställe gestellt haben, um Käse und Milch abzuliefern. Und da hatten die Müller dann nicht mehr so viel zu mahlen. Sie haben dann versucht, auf Holzsägerei umzustellen. Das Gebäude bei uns im Mühlenareal, das stand noch bis in die 70er Jahre. Da hat dann mein Vater was Neues hingestellt. Das haben dann meine Frau und ich 2004 ausgebaut mit Wohnräumen. Und nebendran ist die alte Wasserkraftanlage, die hat aber auch erst seit den 20er Jahren Turbinen. Das heißt, vorher waren zwei Wasserräder drin mit entsprechenden Vor- und Nachteilen. Der Energieertrag ist aus Turbinen in der Regel höher, zumindest bei solchen Dimensionen, wo da schon mal 500 Liter Wasser durch so eine Anlage pro Sekunde durchrauschen und 4 Meter runterstürzen. Die Regel gilt ja, dass wenn 100 Liter Wasser in einer Sekunde 1 Meter tief stürzen, dass dann 1 Kilowatt Energie freigesetzt wird. Und deshalb ist die Wasserkraft auch so interessant, weil die bis zu 90% von diesem 1 Kilowatt in Elektrizität verwandeln kann. Ein Kohlekraftwerk kann vielleicht 40% verwandeln. Das nennt man den sogenannten Wirkungsgrad. Da ist die Wasserkraft enorm hoch. Ja, und dann haben die Müller, die Rothes Müller, schon in den 20er Jahren wohl versucht, Strom zu verkaufen in Nachbarorte. Da gibt es einen am Berg, Ottmannshofen, da haben mir alte Leute erzählt, als da in den 20er Jahren der Strom aus der Rothes Mühle kam, dann wurde es mal so warm wie jetzt im Sommer ein paar Wochen und dann fehlte das Wasser und dann begann das Licht zu flackern, das berühmte Flackerlicht. Ich habe das selber auch noch erlebt, als vor der Sanierung die Wasserkraftanlage ohne eine elektronische Steuerung wie heute war. Da hörte ich im Dachgeschoss in meinem Zimmer Rolling Stones Platte und unten im Erdgeschoss hat jemand 3 Herdplatten angemacht. Dann ist der Stromverbrauch enorm gestiegen und die Musik ist langsamer geworden. Das ist heute durch die elektronische Steuerung, wenn die Anlage läuft. Wir sanieren sie gerade wieder. Aber wenn sie läuft, merkt man das gar nicht mehr, weil das mit dem Netz modern gekoppelt ist. Und dieser Austausch ist sehr wichtig. Und es funktioniert seit Einführung dieses Stromeinspeisegesetzes 1991 beziehungsweise des Erneuerbaren Energiengesetzes. Das ist so eine Art Mindestlohn. Das erlaubt, wenn wir hier jetzt Strom herstellen würden aus Photovoltaik auf dem Dach oder so, weiß ich, wie viel der Netzstrombetreiber hier in Ulm, die Stadtwerke Ulm, mir dafür zahlen müssen. Das ist gesetzlich ganz genau geregelt, hat mit einer Subvention, also einer Dreingabe von Geld aus dem Staatssäckel, also vom Finanzminister, überhaupt nichts zu tun, ist keine Subvention, sondern lediglich ein Marktschutzgesetz, ähnlich wie die Mindestlohngesetze im Baugewerbe. Und damit war kalkulierbar, was kriege ich für meinen Strom und jetzt kann ich anfangen zu investieren. Und um dieses Gesetz wird gerade diese Woche in Berlin heftig gestritten. Am Donnerstag kommt es zur dritten Lesung und dann zur Abstimmung.
Ja, das ist momentan immer wieder groß in der Diskussion. Vor allem da fällt aber eher so ein bisschen immer der Blick auf die Solarkraft. Da es ja dort in den letzten Jahren sehr, sehr hohe Entgelte gab pro KW. Wie sieht da die Lage beim Wasserkraft aus?
Die Wasserkraft ist insofern interessant, als die Wasserkraft sich schon in den Ende der 70er, Mitte der 80er Jahre darauf eingelassen hat zu sagen, wir wollen nur das, was die Kohle bekommt. Da gab es damals einen sogenannten Kohlepfennig, der war etwa damals bei 15 Pfennig pro Kilowattstunde. Heute 7,67 Cent kriege ich, wenn ich Strom produziere, plus Mehrwertsteuer. Und die Nachbarn zahlen für den gleichen Strom, aber über die Lechwerke-Leitung umgeleitet, etwa 25 Cent. Das heißt, die Lechwerke verdienen noch fett gut damit. Aber der Strom, dieser günstige Strompreis aus der Wasserkraft macht es natürlich möglich, dass die Wasserkraft heute schon in großem Stil an der Leipziger Strombörse verkauft werden kann. Auch darüber wird jetzt gerade in Berlin im Bundestag heftig gestritten, weil manche Gesetzgeber wollen, dass wir Wasserkraftler noch Strom von der Photovoltaik, also Sonnenstrom, mit reinnehmen. Dann würde der Strom wieder teurer und wäre nicht so leicht zu verkaufen. Aber Wasserkraftstrom lässt sich heute an der Leipziger Strombörse zum Teil eben schon besser verkaufen, statt für 7, 8 Cent, für 10 Cent. Und das macht die Wasserkraft enorm interessant. Zur Verteidigung des Sonnenstroms muss man vielleicht sagen, die haben ihre Einspeise Sätze in den letzten 20 Jahren auch mindestens halbiert, wenn nicht noch mehr nach unten gesenkt. Und die Preise sind auch mindestens um die Hälfte, wenn nicht um 2/3 gefallen in den letzten 20 Jahren. Die wissen selber, die Photovoltaiker, dass der Strom von der Sonne in ganz kurzer Zeit nicht mehr teurer sein darf als der Strom aus der Steckdose. Und dann wird es doch mal einen revolutionären Schub in der Photovoltaik im Sonnenstrom geben.
Ja, ich denke mal, wir sprechen ja allgemein von einer Energiewende hin zu regenerativen Energien. Ich denke, man braucht im Endeffekt einen ausgeglichenen Mix von verschiedenen Erzeugungsarten. Wie sieht es bei der Wasserkraft aus? Ich meine, wenn die Sonne weg ist, dann ist die Sonne weg. Wenn der Wind weg ist, ist der Wind weg. Bei Wasserkraft kann man schon ein bisschen längerfristig planen, würde ich sagen.
Bisschen längerfristiger, das kommt auch darauf an, wie groß die Anlage ist. Also wenn bei mir in Rotis ein Gewitter niedergeht, da kann es dann schon sein, in einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde ist Hochwasser. Da muss man dann also schon ein bisschen schneller sein an den Stauwehren und so weiter. Und das Regeln, das machen wir noch mit Hand, wie viele kleinen Wasserkraftler, sicher 500 bis 1000 in Baden-Württemberg auch sonst. Die Wasserkraft ist ja eine Tochter der Sonnenenergie. Erst dadurch, dass die Sonne das Wasser in Wolken ziehen kann, wie der Volksmund so schön sagt, kann es von dort wieder abregnen. Sie ist eine Energie vom Himmel, also regnet aus Wolken runter, wie die Sonnenenergie. Mönche und Nonnen haben das früh erkannt und an ihre Klöster Mühlen anlegen lassen. Da konnten sie natürlich auch ein bisschen Geld dafür kassieren. Ein kluges Geschäft, das Klöster zum Teil noch heute weiter betreiben mit eigenen Wasserkraftanlagen in Beuron oder hier im Alb-Donau-Kreis in Lauterach, nahe Obermarchtal, die Vinzentinerinnen, also da gibt's noch vieles. Die Stetigkeit der Wasserkraft ist aber natürlich viel größer als Photovoltaik und Wind. Man kann sie länger voraussagen, vor allem wie größer die Anlage ist. Und ähnlich wie Biogas, Holz, andere sogenannte Biomasse, kann man Wasser zum Teil auch speichern. Und das wird es in nächster Zeit wieder interessanter machen. Man streitet ja hier im Alb-Donau-Kreis um neue Speicherbecken. Soweit ich vom Bund für Umwelt und Naturschutz Ulm gehört habe, ist der Bund dafür, dass man dabei Blaustein eines errichtet. Das heißt, ich pumpe, wenn viel Strom da ist, Wasser in dieses Speicherbecken und wenn wenig Strom da ist, beziehungsweise ich viel brauche, morgens, wenn alle die Kaffeemaschinen anmachen oder mittags, wenn alle kochen wollen, dann lasse ich das Wasser wieder runter, fange es in einem Unterbecken auf und pumpe es, wenn wieder wenig Strom verbraucht wird, aber einige Kraftwerke noch laufen, wieder rauf. Also die Wasserkraft ist eine super Ergänzung zur Windenergie. Das heißt, wenn wenig Wind weht, dann habe ich die Wasserkraft, die Pumpspeicherwerke in den Alpen heute schon, die werden auch gerade ausgebaut in Vorarlberg. Vermundkraftwerke da oben in Vorarlberg, Selvretta, diese Bereiche, die werden jetzt bewusst ausgebaut oder sind die letzten Jahre ausgebaut worden, damit mehr Strom aus Wasserkraft zur Verfügung steht, wenn der Wind schwächer wird. Manchmal ist aber der Wind ja auch so stark, dass wir mehr Windstrom im Netz haben, als man überhaupt braucht. Mit dem kann man dann das natürlich auch wieder hochpumpen. Also eine gute Speicherenergie. Dazu kommt, diese Speicherenergie schafft schöne Stauseen, Naturschutzgebiete. In Rechtenstein hier im Alb-Donau-Kreis zum Beispiel Naturschutzgebiet Braunzel, Rechtenstein bei Obermarchtal, unbedingt zu sehenswert mit vielen Entenarten, Wasserkraft besorgt, also auch Naturschutz. Und das zurückgehaltene Wasser eignet sich natürlich auch zum Baden und als Feuerschutz und als Hochwasserschutz. Viele, viele Vorteile.
Okay, dann gehen wir jetzt da gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Zuvor aber nochmal ein wenig Musik, denn wir haben hier gerade viele, viele Fakten, viel, viel Interessantes gehört. Hier ist Park of Stella mit Hurt. Ihr hört die Plattform hier bei Radio Free FM auf 102,6 und heute beschäftigen wir uns sehr, sehr genau mit der Wasserkraft. So, wir hatten vorhin zu Beginn der Sendung von dir, Julian, Zahlen gehört. Da ging es dann darum, vor dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, existierten noch so ungefähr um die 5.000 bis 6.000, je nachdem, wie man auch zählt, Wasserkraftanlagen, die in irgendeiner Weise zur Energienutzung existierten, ob das jetzt für Sägereien sei, wirklich für Mühlen oder tatsächlich schon zur Stromerzeugung. Über die Jahre ist es gesunken auf 1700, was jetzt meiner Meinung nach immer noch eine recht hohe Zahl wäre, theoretisch, aber was sind da für Anlagen verschwunden? Waren es auch schon größere oder waren es eigentlich relativ kleine Anlagen?
Es sind ganz verschiedene Anlagen verschwunden, aber vor allem kleinere. Aber was ist eine kleine Anlage? Also eine kleine Anlage macht vielleicht 10 Kilowatt Leistung, macht vielleicht im Jahr 50.000 Kilowattstunden. Eine Privatperson verbraucht 1.500 bis 1.600. Also das ist dann schon eine ganze Menge. Und die Anlagen sind ja auch steigerbar. Wie vorher erwähnt, sagen mir immer wieder Fachingenieure, neue Steuerung, neuer Rechen, also neues Gitter vor die Turbine mit entsprechender automatischer Reinigung, zum Teil auch Umgehung für die Fische, neue Turbine. Und da gibt's etliche Beispiele dafür, dass nachher doppelt so viel Strom rauskommt. Also eine Verdoppelung dieser Stromertragsmenge an den alten Standorten scheint möglich zu sein. Dazu kommt, wir haben die Wasserkraft ja so genutzt, dass man sie in der Regel stauen muss. Das Wasser muss in der Regel runterfallen, wie vorher erwähnt, mit diesen 100 Litern, die in einer Sekunde einen Meter runterstürzen. Und deshalb muss man das Wasser stauen. Diese Stauwehre stellen nach Auskunft von Ökologen ein gewisses sogenanntes Wanderhindernis für manche Fische dar. Die können da nicht so ohne weiteres rauf und runter schwimmen. Und wenn man diese Wehre so umgestalten will, dass die Wassertiere eben wieder rauf und runter schwimmen können, dann muss ich dafür Geld in die Hand nehmen. Dieses Geld kann zum Beispiel ein Fischereiverein aufbringen. Der wird sich höflich bedanken, weil er andere Aufgaben für sich sieht. Die kann der Staat in die Hand nehmen, die Geldmittel. Dann dürfen wir uns aber alle nicht wundern, wenn noch häufiger und noch dickere Post vom Finanzamt kommt. Oder man kann sagen, ich baue da ein Wasserkraftwerk ein, so wie das seit 2 Jahren an der unteren Iller zwischen Memmingen und Neu-Ulm an 8 bestehenden Stauwehren erörtert wird. Dann mit dem Stromverkauf aus diesem neuen Wasserkraftwerk finanziere ich und bezahle ich dann zum Teil die Baumaßnahmen für die Umgehungsbäche. Also Ökologie dank erneuerbarer Energie, das ist machbar.
Ja, aber dazu müsste man wahrscheinlich einige neue bauen, um alte wieder zu renovieren, weil im Prinzip der Strompreis soll ja nicht unbedingt steigen.
Der Strompreis soll nicht unbedingt steigen, aber wie vorher erwähnt, an der Leipziger Strombörse, also dem ganz knallharten Markt, da kann die Wasserkraft bisher gut mithalten, auch die kleine. Die kleinen Wasserkraftler schließen sich zusammen und bieten dann einen großen Pool an. Da kommen dann schon mal schnell 100 Millionen Kilowattstunden im Jahr zusammen. Also fast so viel wie die Stadtwerke Ulm hier aus Wasserkraft gewinnen. Und dann kann man den Strom ja auch künftig wahrscheinlich mehr direkt vermarkten. Das heißt, über ein intelligentes Netz dem Nachbarn verkaufen. Wenn ich meinem Nachbarn jetzt sage, bisher zahlst beim Großen 25 Cent pro Kilowattstunde, gibst mir 15, dann habe ich auch mehr und er hat weniger. So kommt man da vielleicht in der Mitte zusammen und haben beide ein gutes Geschäft gemacht.
An dieser Stelle erübrigt sich ja beinahe meine Frage. Ich meine, dass du ein Verfechter der Wasserkraft bist, das ist auf jeden Fall in der Sendung schon klar geworden. Tendenziell eher große Kraftwerke und damit im Prinzip vieles in eine Hand geben oder tendenziell eher dezentral möglichst viele kleine Kraftwerke bauen?
Also tendenziell wird die Energieversorgung der Zukunft, und das sage nicht ich allein, das sagen auch viele aus der Solarbewegung und viele Forscherinnen und Forscher, wird dezentral und vor Ort sein. Das heißt, fällt eins aus, sind viele andere kleine da. Oder wenn ein größeres da ist, das kann ja natürlich auch größere Unglücke bedeuten, auch im Bereich der Wasserkraft. Der Yangtze-Staudamm in China, wenn der brechen würde, da wären Millionen davon betroffen. Und das Fernsehen hat mal eine Gegnerin in China, die sich ja da nicht so leicht in diesem demokratischen Staat China äußern kann, gefragt, sind sie jetzt gegen Wasserkraft? Und die hat gesagt, nee, aber anstatt ein riesengroßes zu bauen, könnte man doch ein paar 100 kleine errichten. Und das ist, glaube ich, die zukunftsweisende Richtung bei den erneuerbaren Energien.
Also wäre schon dein großes Ziel sozusagen, diese verloren gegangenen circa 4000 Wasserkraftwerke wieder zu errichten?
Also eine Verdoppelung in 10 Jahren, wenn es politisch gewollt wird, da gibt es Landkreise in Bayern oder mindestens einen, wo das möglich war für die Kleinwasserkraft, von 20 auf 40 privat einspeisende Kleinwassertriebwerke in 10 Jahren. Das geht, wenn es politisch gewollt wird, und wenn das in Baden-Württemberg gewollt wird, dann ging es auch. Ich rechne jetzt mal nicht mit einer Verdoppelung in 10 Jahren, aber wer weiß, was noch kommt. Wer hat vor Fukushima geglaubt, dass die jetzige Bundesregierung das Wort Ausstieg in den Mund nehmen möchte, zumindest dahin so schnell, wie es gerade erörtert wird auf der politischen Bühne. Ich kann mir vorstellen, wenn die Energie teurer wird, das Öl wird immer teurer, das Erdgas wird immer teurer und wenn wir immer mehr merken, dass solche Hitzeperioden wie jetzt völlig normal sind, wenn das Klima sich verändert und im Winter plötzlich immer mehr Hochwasser kommen und wenn man sagt, man braucht bewährte Energien, die man schon lange kennt, in der Nähe, da kann man auch zugreifen, da weiß man, wie die Kosten sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese Verdoppelung kommt und da versuchen wir alles Mögliche, um die Regierung da auch immer wieder dran zu erinnern.
Neubau ist jetzt so eine Sache. Ich möchte auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen im nächsten Gesprächsteil. Aber ich meine, für bestehende Anlagen sind wahrscheinlich die Auflagen zum Sanieren nicht so hoch wie für einen Neubau. Wie viel Potenzial kann man da jetzt ungefähr sagen, könnte man da jetzt rausholen mit wirklich nicht theoretische Zahlen, sondern wir nehmen realistische Zahlen, damit sich das Ganze rechnet über die nächsten, sagen wir, 15, 20, 20 Jahre?
Das ist eine schwere Frage, die ich nicht präzise beantworten kann, weil die Neubaupotenziale insofern nicht ganz leicht erforscht sind, dass man eben lange braucht, bis man es genehmigt bekommt. Aber zum Beispiel die Firma Antritz in Ravensburg hat mir schon ein paar Mal gesagt, verschiedene Ingenieure dieses Unternehmens, wir haben in unseren Schubladen Planungen im Kundenauftrag in der Firma. Wenn wir das alles bauen dürften, dann wären das in Deutschland etwa 8 Milliarden Kilowattstunden Strom mehr im Jahr. Die Wasserkraft macht zurzeit etwa 20 bis 25 Milliarden Kilowattstunden im Strom im Jahr. Das hängt ein bisschen vom Regen ab und von der Schneeschmelze. Und diese 8 Milliarden sind also mindestens ein Drittel davon. Und das ist eine von mindestens drei großen Wasserkraftanlagen liefernden Firmen in Deutschland. Das heißt, ein Drittel mehr ist das Mindeste. Das haben die vor Ort schon untersucht.
Okay, die Potenziale sind durchaus vorhanden. Ein bisschen über die große Politik möchte ich mich gleich im Anschluss unterhalten. Zuvor aber noch ein Titel von Foster the People, Don't Stop Color on the Wall. So, wir gehen jetzt so ziemlich straight auf das Ende der Sendung hin. Die letzte Stunde, das Thema die Wasserkraft, vor allem auch in Baden-Württemberg. Bei mir zu Gast ist und war Julian Eicher. Julian, die Technik ist die eine Sache, die ist bereits vorhanden, aber das Schwierige in Deutschland und auch in anderen Ländern ist immer so ein bisschen die Politik. Jetzt heißt es natürlich von der Bundesregierung, vor allem auch nach Fukushima, wir wollen aussteigen aus der Atomtechnik, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass nur in regenerative Energien investiert wird, sondern der Ausstieg kann ja auch bedeuten, wir bauen mehr Kohlekraftwerke, wonach es momentan auch ausschaut. Wie ist denn der politische Wille zurzeit? Kann man da schon was von der neuen Bundesregierung, Landesregierung in Baden-Württemberg schon so ein bisschen absehen? Haben die da einen eigenen Einfluss? Welche Standpunkte vertreten die?
Die vertreten den Standpunkt, wenn ich sie richtig verstanden habe, schauen wir mal. Bei Herrn Beckenbauer ein erfolgreiches Motto. Die wollen erst die Potenziale angucken, da wollen wir ihnen dabei helfen mit anderen Fachleuten, wir von der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg. Aber wir sind natürlich auch in der Diskussion mit denen und wollen denen zum Teil vor Ort zeigen, was ist möglich. Ich glaube, hier am 9. Mai war es, hat Herr Kretschmann noch als Fraktionsvorsitzender hier im Ulm im Haus der Begegnung gesagt, er kommt gerne an Wasserkraftwerke zwischen seinem Wohnort Leitz und hier in Ulm und schaut das mal an einem Sonntag. Das ist jetzt nur noch eine Frage des Termins. Wir würden ihn gern einladen am 11. September. Das ist ein Sonntag, letzter Sonntag der Schulsommerferien dieses Jahr. Das ist der Tag des offenen Denkmals und da wird unter anderem das Donauwasserkraftwerk, das alte, aber immer noch aktive und sehr interessante Donauwasserkraftwerk Obermarchtal-Alfredsthal aufgemacht, was da drin passiert. Da gibt's wunderschöne alte Turbinen, Karussell groß mit Holzkammrädern und ähnlichem mehr, aber auch moderne Generatoren. Und es gibt die Ausstellung Maschinen unter Münster. Das Ganze kann man sich vorab schon mal anschauen unter www.mumm, also Maschinen unter Münster Mumm, www.mumm-wasserkraft.de, www.mumm-wasserkraft.de. Daneben sind wir auch mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg in Gesprächen, die im September intensiviert werden sollen. Wir sind in Gesprächen mit der Kirche und mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Die Kirche hat ja selber auch Wasserkraftanlagen und mit anderen gesellschaftlichen Gruppen zurzeit verstärkt. Und was in Berlin passiert, das müssen wir erst am Freitag, wenn das neue Gesetz beschlossen worden ist. Wir von der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg bemühen uns sehr, dass die Politik klare Verhältnisse schafft, das heißt klare Vorgaben in das Gesetz reinschreibt. Bisher ist es so, wenn ich mein Auto zum TÜV bringe und der TÜV-Wächter sagt, mein Reifenprofil ist ein bisschen zu platt, ich muss da einen neuen Reifen mitbringen und ich fahre mit dem neuen Reifen wieder vor, dann sagt der, okay, wenn ich ein Wasserkraftwerk plane und die Behörde sagt, ja, wir wollen das so und so und der Ingenieur plant das für teures Geld ein und dann legt man wieder Pläne vor, dann sagen die, ach, jetzt haben wir noch ein paar neue Erkenntnisse, jetzt wollen wir es doch wieder anders. Diese sogenannten Ermessensspielräume müssen abgeschafft oder massiv eingeschränkt werden. Man braucht klare Verhältnisse und keinen bürokratischen Wasserkopf für die Wasserkraft, sondern klare Verhältnisse, dann kann man auch klar entscheiden.
Wo liegen denn zurzeit momentan die Entscheidungsbefugnisse? Sind das kommunale, regionale oder Landesangelegenheiten, so ein Wasserkraftwerk?
Die liegen in der Regel bei den Landratsämtern und die haben dann bei den Regierungspräsidien so Fachbeauftragte für Fischerei und so weiter. Und wenn die fachlich gut sind, dann klappt es. Wenn sie fachlich nur sehr eingeschränkte Blickwinkel entwickeln, vielleicht 30 Jahre nach Besuch eines eindimensionalen Universitätsstudiums oder so ähnlich, dann wird es für die Wasserkraft sehr schwierig und dann wird es für den Mittelstand unerträglich. Und es ist speziell ein deutsches und ein europäisches Problem. Die deutschen Firmen, die Wasserkraftanlagen bauen, die sagen mir immer wieder, ja, wir verkaufen 3-4 Turbinen pro Monat nach Turkmenistan bis nach Jordanien. Sicherlich nicht, weil es in Jordanien mehr Wasser hat als in Deutschland. Aber ein Land fehlt oft ein ganzes Jahr auf der Kundschaftsliste und das ist Deutschland. Weil in Deutschland so eine massive Bürokratie da ist. Wer will schon 7 bis 30 Jahre warten, bis er was genehmigt bekommt? Und das muss aufhören, wenn da die Verhältnisse klar sind, dann kann sich da was entwickeln, wie es in der Schweiz, zum Teil auch in Italien, in Österreich sowieso passiert, wo man viel mehr Wasserkraft ausbaut als hier in Deutschland.
Ja, es ist zumindest ein bisschen was in Bewegung zurzeit. Ja. Natürlich auch nach Fukushima haben, glaube ich, viele verschiedene, auch regenerative Energien, verschiedene Interessensgruppen da auch neue Hoffnungen geschöpft, dass dort wieder mehr passiert. Wenn jetzt unsere Zuhörer sich selber informieren möchten, zum Beispiel über Wasserkraft. Wo gibt es da die Möglichkeit?
Also erstens am 11. September, Sonntag, Tag des offenen Denkmals, www.mumm-wasserkraft in das altehrwürdige, aber aktive Donau-Wasserkraftwerk Obermarchtal, Alfredsthal, südwestlich von Ulm kommen. Das ist öffentlich. Oder in ein paar Internetseiten reinschauen, zum Beispiel www.stromfürmillionen.de und vor allem die sehr informative Homepage unserer Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke www.wasserkraft.org. Ich wiederhole das nochmal, www.wasserkraft.org. Da steht fast täglich was Neues drin.
Okay, diese Internetadressen werden natürlich auch nochmal auf unserer Homepage bei dem verlinkten Mitschnitt der Sendung nochmal nachzulesen und auch anzuklicken sein, denn die Plattform gibt es immer so 2 bis 3 Tage im Anschluss zum Nachhören auf unserer Homepage freefm.de/programm/Plattform. Und damit würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank, Julian, dass du die Stunde hier zu uns ins sehr kühle FreeFM-Studio gefunden hast.
Und eine heiße Sache, ja.
Wir konnten ja uns zum Glück ein bisschen mit Wasser runterkühlen und die Stunde erfolgreich hinter uns bringen. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank meinerseits. Danke.
Das war die Plattform am Mikrofon für euch. Die letzte Stunde war Fabiano. Hier dürfte es im Anschluss gleich weitergehen. Heute haben wir Dienstag. Warum ist die Nachfolgesendung noch nicht da? Keine Ahnung. Hier dürfte es im Anschluss gleich weitergehen mit der Session Time. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstagnachmittag.